Herzlich willkommen zu den Moorminuten, dem Podcast mit Wissen rund ums Moor. Mein Name ist Katharina Blaurock und ich sprach mit Herrn Dr. Frey, Mitarbeiter im Lehrstuhl für Hydrologie der Universität Bayreuth. Dieses Gespräch fand in unserem Kaffeezimmer statt, weswegen es ein bisschen hallt.
Schön, dass Sie da sind, Herr Frey.
Ja, danke, Frau Blaurock, und danke für die Gelegenheit, hier an dem Podcast teilzunehmen.
Sie haben ja vor einiger Zeit am Großen Waldstein im Fichtelgebirge zu Mooren geforscht. Was genau war denn das Thema Ihrer dortigen Forschungsarbeit?
Na, das Waldsteingebiet ist ein sehr besonderes System aus hydrologischer Sicht. Wir haben in diesem Waldstein-Einzugsgebiet große Anteile von sogenannten vorfluternahen Feuchtgebieten. Und unser Forschungsschwerpunkt damals war, inwiefern diese Feuchtgebiete interagieren mit der Einzugsgebiet-Hydrologie und wie da der Austausch, der Wasseraustausch und der Stoffaustausch zwischen dem Einzugsgebiet und diesen vorfluternahen Feuchtgebieten ist.
Was ist denn das Besondere an den hydrologischen Bedingungen am Großen Waldstein?
Am Großen Waldstein haben wir die Besonderheit, dass eigentlich die Feuchtgebiete in diesem Gebiet, die sind etwas oder teilweise entkoppelt von der Hydrologie durch eine sogenannte Tonschicht, die unter diesen Feuchtgebieten liegt. Und diese Tonschicht, die verhindert einen direkten hydrologischen Austausch zwischen den Feuchtgebieten und dem tieferen Grundwasser. Ja, dieses muss ich sich so vorstellen, das Waldsteingebiet hat eine große Schüsselform, ist eine Art großer Schüssel, und das tiefere Grundwasser in diesen Gebieten, wo die Feuchtgebiete sind, das ist vor allem an der Basis von dieser Schüssel, da drückt das Grundwasser in diese Feuchtgebiete hinein. Und dieser Austausch wird eben unterbunden durch die Tonschicht. Und das ist eben sehr interessant aus hydrologischer Sichtweise, weil man da eben zwei unterschiedliche hydrologische Systeme haben, die nur bedingt miteinander kommunizieren.
In Ihrer Arbeit haben Sie sich auch mit dem gelösten organischen Kohlenstoff beschäftigt. Was genau ist denn der gelöste organische Kohlenstoff und warum ist der wichtig?
Gelöster organischer Kohlenstoff ist ein, würde ich mal sagen, ein Sammelbegriff für verschiedene organische Verbindungen. Diese organischen Verbindungen, die entstehen aus dem Abbau von Pflanzenmaterial, und in Feuchtgebieten oder Moorsystemen hat man eben einen sehr hohen Anteil von pflanzlicher Substanz, von toter pflanzlicher Substanz. Aufgrund der besonderen anoxischen, sauerstoffarmen Bedingungen hat man hier eben einen sehr großen Anteil von organischen Komponenten, die sich mit der Zeit dann eben im Wasser lösen. Und wenn diese organischen Komponenten, wie zum Beispiel Huminstoffe, Huminsäuren, im Wasser gelöst sind, dann spricht man vom gelösten organischen Kohlenstoff.
Und welche Rolle spielen Moore für den Austrag von diesem gelösten organischen Kohlenstoff?
Anteile der vom gelösten organischen Kohlenstoffe sind eben sehr hoch in Mooren, aufgrund der besonderen Bedingungen in diesen Systemen. Und die gelten normalerweise häufig als Quellen für den DOC in Fließgewässern. Das heißt, sie speisen Fließgewässer mit organischem Kohlenstoff. Das ist oft, was man eben feststellen kann, wenn man eine Verbindung hat zwischen dem Fließgewässer und Moorsystemen.
In Ihrer Forschung verwenden Sie ja auch oft Modellierungen. Was heißt es eigentlich, etwas zu modellieren?
Ja, modellieren ist im Prinzip das virtuelle Abbilden eines realen Systems in einer virtuellen Umgebung, zum Beispiel in einem Computermodell oder einem Computerprogramm, indem man einfach versucht, verschiedene Prozesse, die jetzt zum Beispiel dafür sorgen, dass DOC zum Beispiel aus Mooren ausgetragen werden, hydrologische Prozesse, diese Prozesse versucht man quasi mit mathematischen Modellen eben in einer virtuellen Computerumgebung nachzubilden. Und das würde ich bezeichnen als Modellieren.
Und wie können uns Modellierungen jetzt helfen, besser zu verstehen, was in den Mooren passiert?
Na, bei den Modellierungen versucht man ja, die Prozesse nachzubilden, die dazu führen, dass bestimmte Phänomene eben ablaufen, wie zum Beispiel der Austrag von DOC aus diesen Feuchtgebieten. Und da man hier eben explizit auf die Prozesse schaut, kann man besser verstehen mit diesen virtuellen Modellen, inwiefern verschiedene Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Klima oder Wetter oder auch die Anbindung zum Grundwasser, wie diese Faktoren sich auswirken auf den Austrag von DOC. Und das kann man eben in einer virtuellen Umgebung besser verstehen als in der Realität, weil die Realität, die ist verschlossen, wir schauen uns Prozesse an, die im Untergrund ablaufen, das heißt, die können wir nicht direkt untersuchen und in einer virtuellen Umgebung können wir diese Prozesse nachbilden und haben ein besseres mechanistisches Verständnis mit Hinblick auf reale Systeme. Und das ist eben sehr gut machbar in Computermodellen.
Ja, Sie haben ja gerade schon kurz das Thema Klima angesprochen. Welche Rolle spielen denn Ihrer Meinung nach die Moore für Klimawandel und Klimaanpassung?
Das ist eine sehr gute Frage. Moore gelten im Allgemeinen als eine Senke für Kohlenstoff, also für CO2. Was passiert in diesen Moorökosystemen ist, dass wenn da Pflanzen darauf wachsen, die nehmen ja erstmal CO2 aus der Atmosphäre auf. Und normalerweise wird dieses CO2, dieses fixierte CO2 wieder zurückgeführt in die Atmosphäre, wenn Pflanzen eben absterben und dann eben die Abbauprozesse dafür sorgen, dass CO2 quasi in die Atmosphäre entweichen kann. Im Moorökosystem ist das ein bisschen anders. Dort finden die Abbauprozesse eben nur sehr bedingt statt, aufgrund des mangelnden Sauerstoffs, der eben benötigt wird für den Abbau von Pflanzenmaterial. Und das macht Moore eigentlich zu langfristigen Senken für CO2. Und deswegen insbesondere wichtig mit Hinblick auf den Klimawandel. Es geht eben darum, dass man diese Moorökosysteme erhält und nicht durch Drainagen zum Beispiel entwässert, sodass diese Abbauprozesse dann wieder stattfinden können. Deswegen gibt es sehr viele Programme, die sich damit beschäftigen, diese Moorökosysteme in ihrem aktuellen Zustand eben zu erhalten oder aber auch, wenn Moorökosysteme zum Beispiel entwässert worden sind in der Vergangenheit, diesen natürlichen Zustand eben wiederherzustellen.
Dann bedanke ich mich bei Herrn Dr. Frey für die vielen interessanten Infos zum Thema Moor. Und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dafür, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.